das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Hallo und herzlich willkommen zum Auftakt in eine neue Woche.
Schönen guten Abend auch von mir.
Mehr als 120 Minuten am Telefon. Viel Zeit, um im Gespräch zwischen US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin zu Lösungen zu kommen. Lösungen, wie Trump sie für den Krieg gegen die Ukraine längst versprochen hatte. Lösungen, die aber wohl auch dieses Telefonat erstmal nicht hervorgebracht hat. Der US-Präsident hat sein offizielles Ziel, einen Waffenstillstand, nicht erreichen können und konnte so die hohen Erwartungen, die er selbst geweckt hatte, nicht erfüllen. Dennoch, sowohl Trump als auch Putin zeigten sich nach dem Gespräch überaus zufrieden. Bleibt die Frage, womit eigentlich? Gudrun Engel.
Hello, Dimitri.
Die heiße Leitung zwischen Washington und Moskau. Der Film Dr. Seltsam von Stanley Kubrick machte sie weltberühmt.
It's a friendly call. Of course it's a friendly call.
Seit 1963 gibt es die Verbindung, auch Hotline oder rotes Telefon genannt, für Krisen und diplomatische Sonderfälle. Drei Beispiele. Kennedy nutzte sie während der Kuba-Krise mit Khrushchev. Reagan verhandelte im Kalten Krieg mit Brezhnev. Bush Senior, dessen Ende mit Gorbatschow. Heute erneut Telefondiplomatie. Ein 2-Stunden-Gespräch zwischen Trump und Putin zu einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges. Danach schreibt Trump auf seiner Online-Plattform True Social: Ich glaube, es ist sehr gut gelaufen. Russland und die Ukraine werden unverzüglich Verhandlungen über einen Waffenstillstand und, was noch wichtiger ist, über ein Ende des Krieges aufnehmen. Es geht um die Deutungshoheit dieses Gespräches. Der Kreml-Chef tritt dafür sogar vor die Kameras. Russland ist bereit, mit der ukrainischen Seite an einem Memorandum über einen möglichen künftigen Friedensvertrag zu arbeiten, in dem eine Reihe von Positionen festgelegt werden. Für diese Gespräche schlägt Trump den Vatikan als Vermittler vor. Möge der Prozess beginnen, schreibt er. Der neue Papst selbst hatte diese Möglichkeit nach seiner Amtseinführung gestern ins Spiel gebracht. Er wolle an frühere Friedensinitiativen des Heiligen Stuhles anknüpfen. Eine überraschende Wendung, für die Trump am Nachmittag im Rosengarten des Weißen Hauses Applaus bekommt. Gleichzeitig kommt für ihn die Möglichkeit sehr gelegen, die zähen Verhandlungen mit Russland und der Ukraine gesichtswahrend in andere Hände zu geben. In der Ukraine weiterhin Bereitschaft, Gespräche zu führen, mit wem auch immer. Allerdings, wenn Russland Bedingungen für den Rückzug unserer Truppen aus unserem eigenen Land stellt, dann wollen sie keinen Waffenstillstand und sie wollen nicht, dass der Krieg endet. Denn sie wissen genau, dass die Ukraine das nicht tun wird. Das rote Telefon, die Hotline zwischen Washington und Moskau. Nach heute scheint sie zumindest vorerst nicht mehr gebraucht zu werden.
Wir fragen noch mal nach bei Wassily Golot in Kiew. Wassily, wie wird in der Ukraine das Telefonat Trumps mit Putin bewertet?
Man bewertet das als große Enttäuschung. Man sieht, dass Russland kein Interesse an einer bedingungslosen Waffenruhe hat. Man hat das bei den Verhandlungen in Istanbul schon festgestellt. Man sieht gleichzeitig, dass Donald Trump seinen Worten keine Taten folgen lässt. Denn er war derjenige, der auf diese Waffenruhe bestanden hat, der das gemeinsam mit der Ukraine verabredet hat, der dieses Angebot Russland unterbreitet hat. Und dass dieser Donald Trump eben nicht mit scharfen Sanktionen reagiert, Das enttäuscht sehr, sehr viele Menschen in der Ukraine. Das enttäuscht auch die politische Führung. Und das Einzige, was die Ukraine aus ihrer Sicht jetzt tun kann, ist zu zeigen, sie ist zu allem bereit. Sie ist zu Gesprächen bereit, egal ob im Vatikan, in der Türkei, in der Schweiz. Aber sie will Gespräche führen, die nicht diesen Krieg verlängern, sondern die diesen Krieg zu einem Frieden bringen. Und diese Bereitschaft erkennt man in Russland nicht. Deshalb ist die Hoffnung jetzt, dass die europäischen Staaten die Sanktionen verschärfen und dass sie vielleicht doch Donald Trump mit etwas Mühe dazu bringen, auch von seiner Seite aus Druck auszuüben. Denn so sieht man es in der Ukraine weiterhin, nur durch Druck auf Russland wird Russland irgendwann Bereitschaft zum Frieden zeigen.
Wassily Golod in Kiew, vielen Dank. Und über die russische Perspektive spreche ich jetzt mit dem Politikberater Rüdiger von Fritsch, der von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau war. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Wellmann.
Was ist aus Ihrer Sicht das Ergebnis dieses Gesprächs? Gibt es überhaupt eins?
Nach allem, was wir bisher wissen, können wir nicht sehen, dass Russland sich irgendwie bewegt hat. Und das ist, und das scheint mir noch wichtiger, Anlass sieht, sich künftig bewegen zu müssen. Man kann das Gefühl bekommen, dass es Wladimir Putin einmal mehr gelungen ist, Donald Trump das Gefühl zu vermitteln, da ist vielleicht Licht am Ende des Tunnels, während er in Wirklichkeit ein neues Stück Tunnel hinten dran stellt. Er hat die für Russland wichtigste und lästigste Forderung abgeräumt, nämlich den Waffenstillstand, der es der Ukraine ermöglicht hätte, frei und sicher zu verhandeln, sodass er ohne jeden erkennbaren Druck, den die USA nicht ausüben, seinen Krieg fortsetzen kann und sich jetzt mit der Ukraine, der nichts anderes übrig bleibt, hinsetzen kann, während er die Ukraine weiter bekämpft und der Ukraine nochmal seine Kriegsziele in einem Memorandum aufschreiben kann. Am Ende steht dann vielleicht ein Waffenstillstand. So muss man dies im Moment, fürchte ich, leider lesen.
Sie kennen Putin gut. Wie blickt er auf diesen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump? Fühlt er sich ihm überlegen, wie ja manche vermuten?
Das würde ich auf jeden Fall vermuten, dass er das tut, dass er sich überlegen fühlt. Er hat natürlich ein grundsätzliches Problem mit Donald Trump, nämlich das gleiche wie wir. Er ist auch für ihn unberechenbar und sprunghaft und er weiß nicht genau. Aber er kann ihn doch ausrechnen. Denn er weiß, dass Donald Trump auf jeden Fall diesen aus seiner Sicht auch für die USA ja sehr teuren und irgendwie lästigen Konflikt an Europa beenden will und das um jeden Preis mehr oder weniger. Das heißt, er weiß, dass Donald Trump bereit ist, sehr viel zu opfern, sprich Interessen der Ukraine, europäischer Sicherheit, um den Konflikt zu beenden. Und er weiß vor allem aber eines, dass Donald Trump Handelsinteressen hat. Sehr bemerkenswert, dass Donald Trump im Zusammenhang des heutigen Telefongesprächs vor allem mal wieder von amerikanischen und russischen Wirtschaftsinteressen gesprochen hat, für die er eine goldene Zukunft sieht. Und das nutzt Wladimir Putin aus. Er sieht die Dollarzeichen in Donald Trumps Augen.
Und Putin hat nicht heute, aber kürzlich auch gesagt, er habe die Möglichkeiten, er könne diesen Krieg noch jahrelang weiterführen. Stimmt das so?
Das hängt wesentlich von uns ab, muss man sagen. Sind wir bereit, entschlossen, nicht allein die Ukraine zu unterstützen, sondern durch die Sanktionen dazu beizutragen, dass Wladimir Putin eines Tages an die Grenzen seiner finanziellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten kommt. Und das wird irgendwann der Fall sein. Auch er kann diesen Krieg nicht ewig weiterführen. Im Moment ist die Situation noch so, dass er das kann, aber seine Mittel sind nicht unendlich. Und er spürt ganz konkret gegenwärtig durch die Verfassung seiner Wirtschaft und durch sehr konkrete einzelne Auswirkungen der Sanktionen, was es bedeutet, wenn der Westen die Sanktionen weiter anschafft. Von daher ist es an uns, denn er muss nicht nur diesen für ihn sehr teuren Krieg finanzieren. Er gibt 40% seines Staatshaushaltes für den Krieg und kriegsverbundene Ausgaben ausgegenwärtig, sondern sich gleichzeitig ständig die Zustimmung der Menschen im Lande zu erkaufen. Er fürchtet den Unmut der Menschen, sonst wäre er nicht so repressiv.
Sie sagen also im Gegensatz zu manch anderem, Sanktionen bringen etwas. Nun könnte die EU morgen das 17. Sanktionspaket beschließen.
Absolut, ja.
Das heißt aber auch, es hat vorher schon 16 Sanktionspakete gegeben, die Putin eben nicht zum Einlenken gebracht haben.
Ja.
Also was bringen die dann?
Die seine Situation aber immer mehr verschlechtert haben. Wenn wir uns mal die konkreten Zahlen anschauen, was zu wenig gemacht wird. Der Krieg, wie gesagt, kostet in 40% seines Staatshaushaltes. 50% in guten Zeiten des Staatshaushaltes wurden verdient durch Öl und Gas. Da sind wir bei 27%. Der russische Staatshaushalt rechnet mit $70 pro Fass Öl, das Russland verkauft, um weiter diese 27% verdienen zu können. Das Öl ist bei $48 pro Fass gegenwärtig. Die Inflation im Lande ist bei 10,2%. Die Wirtschaft hat er durch seine Kriegsführung völlig überhitzt. Der zivile Teil rutscht gegenwärtig in die Rezession. Inflation bei über 10%. Lebensmittelinflation bei über 12%. Der Leitzins, mit dem die Staatsbank an andere Banken Geld verleiht, damit Privatmenschen, Unternehmen sich Geld leihen können, liegt bei 21%, da investiert keiner mehr. Das ist alles eine bestimmte Zeit aushaltbar. Russland hat noch flüssige Reserven, die sind aber seit Kriegsbeginn um 2/3 geschmolzen. Das ist ausrechenbar, dass das nicht unendlich ist. Und wir müssen durch Geschlossenheit und Entschlossenheit bei den Sanktionen dazu beitragen, dass er an die Grenze seiner Möglichkeiten kommt und in die Abwägung, wenn ich den Krieg fortsetze, gefährdet das meine Macht zu Hause. Dann ist er in seiner Logik wirklich verhandlungs- und kompromissbereit.
sagt der ehemalige deutsche Botschafter in Russland, Rüdiger von Fritsch. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Frau Wilmer.
Vor fast 9 Jahren hat Großbritannien die Scheidung eingereicht, Schluss gemacht mit der EU. Vor 5 Jahren wurde der Brexit dann offiziell vollzogen. Doch seitdem haben sich die Zeiten radikal geändert. Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und Russlands Krieg gegen die Ukraine bringen Europa wieder zusammen, vereint in der Erkenntnis, dass es ohne einander vielleicht doch nicht geht. Die EU-Spitze und der britische Premierminister Keir Starmer haben heute in London ihre Beziehung wiederbelebt. Über die Details und die Schwierigkeiten der Annäherung, Mareike Aden.
Noch ein wenig knittrig ist die EU-Flagge, aber heute lassen diese proeuropäischen Aktivisten sie in London wieder flattern. Zum ersten Gipfel mit der EU nach dem Brexit. In Sichtweite kommen Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa an. Lange hat die EU mit dem britischen Premier Starmer verhandelt. Jetzt ist das neue Abkommen fertig, die Stimmung gut. Historisch nennt von der Leyen die Wiederannäherung, besonders vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. In einer Zeit globaler Instabilität, in der unser Kontinent von der größten Gefahr seit Generationen bedroht ist, halten wir in Europa zusammen. Im Mittelpunkt des Abkommens steht ein Sicherheits- und Verteidigungspakt. Passend dazu besuchen sie ein Schiff der Royal Navy. Der militärische Austausch soll enger werden und britische Rüstungsunternehmen können Aufträge aus dem 150 Milliarden Euro schweren EU-Programm zur Wiederaufrüstung bekommen. Zudem lockert die EU künftig die Bürokratie für die Einfuhr britischer Lebensmittel und Agrarprodukte. Im Gegenzug muss Großbritannien seine Gewässer bis 2038 für EU-Fischer offen lassen. Das ist in Großbritannien umstritten. Starmer sagt, der Deal sei gut für beide Seiten und Grundlage für Wachstum. Es ist Zeit, nach vorne zu schauen, weg von den alten Debatten und politischen Streitereien, um praktische Lösungen zu finden, die am besten für die Menschen in Großbritannien sind. Doch die alten Reflexe sind noch da. Vom Brexit-Betrug sprechen einige Zeitungen und die rechtskonservative Opposition. Auch deshalb muss beim Thema Jugendmobilität noch viel nachverhandelt werden. Jungen Menschen beider Seiten soll das Arbeiten und Studieren erleichtert werden. Aber die britische Seite fürchtet hohe Einwandererzahlen. Die Rechtspopulisten der Reformpartei sind Starmer in Umfragen auf den Fersen. Aber er hat entschieden, seine einzige Chance auf Wirtschaftswachstum sind engere Beziehungen mit der EU. Und die meisten Menschen im Land, sie haben genug von der ganzen Brexit-Debatte und sie wollen einfach wirtschaftliche Stabilität. Die Akzeptanz für eine Wiederannäherung ist groß, aber der Wiedereintritt in die EU, von dem diese Aktivisten träumen, er steht für die Regierung und die allermeisten Briten derzeit nicht zur Debatte.
Großbritannien und die EU versuchen es wieder miteinander. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte diesen Tag historisch. Aber was ist diese Annäherung wert? Dazu hat unser London-Korrespondent Sven Lohmann diese Meinung.
Großbritannien brauche starke Verbindung, um selbst stark zu bleiben. Alleine sei man doch schwach, sagte kurz vor dem Brexit einst verzweifelt Ex-Premier Tony Blair. Das sei ein Fakt. Die Mehrheit der Briten hat lange das Gegenteil geglaubt, weil ihnen von populistischer Seite versichert wurde, nein, nein, alleine werde alles besser. Interessant ist, die politischen Gräben auf der Insel sind noch immer dieselben. Aber die Menschen haben nun seit längerem gemerkt, die Realität ist eine andere, als manch einer ideologisch gerne hätte. Bei der Passkontrolle in Spanien stehen die Briten Schlange, der Handel ist eingebrochen durch Bürokratie, die Lebensmittelpreise gestiegen. Die europäischen Nachbarn beim Thema Sicherheit und Verteidigung zu ghosten, bringt in Wahrheit keinen Vorteil. Kurzum, Großbritannien ist schwächer geworden. Keir Starmer wollte lange am Brexit nicht viel ändern. Aber nun zwingt ihn der Leidensdruck von Wirtschaft und Gesellschaft, sich der EU deutlich anzunähern. Sein Satz, er wolle das Leben der Briten besser machen, zeigt das. Die heutigen Vereinbarungen zielen genau darauf ab. Reisen, Handel, Preise, Sicherheit. Und dennoch glaube ich nicht, dass nun bald auch wieder über den EU-Eintritt diskutiert wird. Auf der Insel toben die Brexit-Anhänger über die heutige Annäherung. Keir Starmer wird eine solche Diskussion vermeiden, aus Sorge, es könnte ihn das Amt kosten. Nur wenn in der britischen Bevölkerung irgendwann aus weiteren Erfahrungen die Erkenntnis reift, es brauche noch stärkere Verbindungen zur EU, um selbst wieder stark zu werden, könnte eine solche Debatte beginnen. Soweit ist es aber noch nicht.
Die Meinung von Sven Lohmann. Fast 3 Monate schon, seit Anfang März, hat Israel keine Hilfslieferungen in den Gazastreifen mehr zugelassen. Jetzt ist der Druck auf die israelische Regierung offenbar zu groß geworden. Eine minimale Grundversorgung, so Israels Premier Netanyahu, solle ab sofort wieder sichergestellt werden. Erste Hilfsgüter sind inzwischen offenbar eingetroffen. Doch reichen werden sie bei weitem nicht. Gleichen sie doch dem berühmten Tropfen auf den heißen Stein. Die Situation der Menschen im Gazastreifen bleibt katastrophal und Israel verfolgt weiter den Plan, das gesamte Gebiet einzunehmen. Sophie von der Tann.
Israelische Truppen rücken weiter vor im Gazastreifen. Die neue Großoffensive läuft seit dem Wochenende. Währenddessen erreicht die ausgehungerte Bevölkerung nach 11 Wochen israelischer Blockade die Nachricht, Israel lässt zum ersten Mal wieder Laster mit Hilfsgütern nach Gaza rein. Es darf nicht zu einer Hungersnot kommen, aus praktischen und politischen Gründen nicht, denn sonst wird man uns in der Welt nicht unterstützen, sonst können wir die Hamas nicht besiegen. Daher werden wir minimale Hilfe während des Krieges nach Gaza reinlassen. Laut der israelischen Armee sind es heute 5 Lkw für mehr als 2 Millionen Menschen. Um das Leben der Menschen, von denen im Moment jeder Fünfte vom Verhungern bedroht ist, wirklich spürbar zu verbessern, brauchen wir eine nachhaltige Versorgung mit Hilfsgütern. Viele Menschen in Gaza sind erneut gezwungen zu fliehen. Israel werde Gaza komplett kontrollieren, bekräftigt Netanyahu erneut. Mehr als 70% des Gazastreifens sind bereits Militärzone oder stehen unter Evakuierungsbefehl. Außerdem fliegt die israelische Armee seit Tagen massive Luftangriffe. Es gibt hunderte Tote. Der rechtsreligiöse Knesset-Abgeordnete Zvi Sukkot spricht darüber ganz offen im israelischen Fernsehen. Mitglieder seiner Partei, Teil von Netanyahus ultrarechter Regierung, fordern die Zerstörung von Gaza, Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung und den Bau israelischer Siedlungen. In einer Nacht wurden fast 100 Gaza-Bewohner getötet und keinen interessiert das. Jeder hat sich daran gewöhnt, dass man 100 Menschen dort in einer Nacht töten kann. Niemanden in der Welt kümmert das. Nadav Weimann von der israelischen Nichtregierungsorganisation Breaking the Silence sammelt Augenzeugenberichte von Soldaten nach deren Einsätzen in Gaza. Seit dem Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober habe die Armee so wörtlich viele Bremsen gelockert. Zivilisten seien ein legitimes Ziel. Wenn es heißt, man greift Hamas-Ziele an, dann ist das zum Beispiel eine Wohnung in einem Gebäude. Und dann kalkuliert das Militär den Kollateralschaden. Also wie viele Menschen töten wir, wenn wir unser Ziel töten? Ich denke, das sollte null sein. Aber was wir von Augenzeugen hören, ist, dass zum Beispiel 15 unschuldige Zivilisten okay sind für, ich zitiere, einen Hamas-Lkw-Fahrer. Das israelische Militär weist das zurück. Man werde die Offensive fortsetzen, bis die Hamas die verbliebenen Geiseln freilasse. Eine Verhandlungslösung ist bisher nicht in Sicht.
Und am Abend kam noch diese Meldung. Die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und Kanada haben Israel wegen dessen Militäroffensive im Gazastreifen mit konkreten Maßnahmen gedroht, sollte Israel sein, Zitat, ungeheuerliches Vorgehen nicht stoppen. Fragen wir nach bei Michael Strempel in Paris. Michael, was könnten diese Maßnahmen sein, mit denen Macron, Starmer und Carney drohen?
Offiziell hält man sich hier in Paris zu diesen Maßnahmen sehr bedeckt. Aber vor allem Frankreich hat schon mehrfach erkennen lassen, dass es sich die Anerkennung eines eigenständigen palästinensischen Staats vorstellen kann. Und dafür versucht Präsident Macron möglicherweise gerade Verbündete zu gewinnen. Wenn gleich 3 führende westliche Staaten einen solchen Schritt machen würden, wäre das für Israel eine empfindliche diplomatische Niederlage. Das könnte also hinter dieser Androhung konkreter Maßnahmen stecken. Wobei auch klar ist, dass das kurzfristige Ziel dieser Erklärung vor allem eine breite Wiederaufnahme von Hilfslieferungen in den Gazastreifen sein dürfte, viel mehr als das, was wir heute gesehen haben. Frankreich, Großbritannien und Kanada wollen hier wohl ein Zeichen setzen, dass Israel mit seinem brutalen Vorgehen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung Gefahr läuft, die Unterstützung wichtiger westlicher Staaten zu verlieren.
Der französische Präsident Macron positioniert sich in diesem Fall deutlicher als Deutschland. Was steckt dahinter?
Macron weiß, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte gegenüber Israel äußerst zurückhaltend mit Kritik ist. Und so nutzt er das Vakuum, um sich selbst als führende außenpolitische Stimme der EU zu zeigen. Das macht er ja auch im Ukraine-Krieg. Er will Frankreich als eine wichtige Vermittlermacht positionieren und gerade im Nahen Osten dabei auch gute Beziehungen in die arabische Welt pflegen. Im Juni wird Frankreich zusammen mit Saudi-Arabien eine UN-Konferenz zum Thema Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern leiten. Und da will Macron wohl jetzt schon signalisieren, dass er nicht einseitig auf israelischer Seite steht. Und dann hat Frankreich noch den größten muslimischen Bevölkerungsanteil in Mittel- und Westeuropa. Da ist es auch innenpolitisch von Vorteil zu zeigen, das Leid der Palästinenser ist uns hier nicht gleichgültig.
Michael Strempel, vielen Dank nach Paris für die Infos und fürs Einsortieren. Dankeschön. In der Schule geht es um mehr als mathematische Formeln, Gedichtinterpretation oder Vokabeln pauken. Es geht auch um die Gemeinschaft, ums Miteinander, um demokratische Werte. Welche Rolle darf dabei die politische Gesinnung der Lehrkräfte spielen? Eine Frage, die aktuell die Mitglieder der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft GEW ziemlich beschäftigt. Bis Samstag tagt sie in Berlin, wo auch ein Antrag über ein Verbotsverfahren der AfD zur Abstimmung steht. Laura Kloppenburg.
Plakate basteln gegen Rassismus.
Und das braucht man in groß, das haben wir ja schon geklärt.
Super. Die Elftklässler des Windeck-Gymnasiums im Badischen Bühl planen ihre nächste Aktion für Vielfalt und Toleranz. Einmal die Woche engagieren sie sich freiwillig im Courage-Team ihrer Schule.
Courage bedeutet für mich, sich für andere einzusetzen, dass jeder Mensch repräsentiert wird, dass niemand unterdrückt oder irgendwie diskriminiert wird.
Vor allem, da wir sehen, dass durch Trump und auch durch den Rechtsruck hier in Deutschland und Europa generell die Demokratie in Schieflage ist.
Ich finde es wichtig, dass es halt in der Schule darüber gesprochen wird, dass die Schüler das beigebracht bekommen, also was Demokratie bedeutet, wie wichtig das für uns ist, für unsere Gesellschaft.
Teamleiterin Barbara Becker macht sich nicht nur als Lehrerin dafür stark, auch als SPD-Gemeinderätin und Mitglied der Bildungsgewerkschaft GEW. Becker will, dass sich ihre Gewerkschaft für ein Verbotsverfahren gegen die AfD einsetzt. Damit hätten Schulen bessere rechtliche Handhabe gegen Lehrer, die der AfD angehören oder für sie werben.
Wenn klar ist, das ist eine Partei, die jenseits einer bestimmten Marke steht, dann läuft das volle Programm. Vorher sind alle diese Dinge sehr diffizil.
Für den bildungspolitischen Sprecher der AfD im baden-württembergischen Landtag, Rainer Balzer, übertritt die GEW damit eine Grenze. Als ehemaliger Physiklehrer findet er, politische Gesinnung sei Privatsache.
Ein guter Lehrer, dem merkt man gar nicht an, was er wählt. Der unterrichtet sauber und ordentlich und bemüht sich um Objektivität.
Falsch verstandene Objektivität, sagt Becker. Aufgabe von Lehrern sei es, den politischen Diskurs zu fördern, aber eben auf dem Boden des Grundgesetzes.
Wir haben einen Eid abgelegt auf eine Verfassung, die auf den Menschenrechten basiert. Und es ist aus unserer Sicht, aus der Sicht von Beamtinnen und Beamten, da kein Platz für irgendwelche Menschen, die Rassismus vertreten, die gegen die Menschenrechte agieren.
In ihrem Kollegium gäbe es solche Fälle aktuell nicht. Aber unter den Schülern sei der Einfluss von extremen Rechten vor allem durch Social Media spürbar, beobachtet Becker. Umso wichtiger sei es, zur Auseinandersetzung anzuregen.
Ich finde, manchmal hat das in der Schule früher gefehlt, dass man sich so austauschen könnte und vor allem über ernsthafte und wichtige Themen.
Ich kann was tun, ich kann selbst fertig werden und das hilft mir auch damit zurechtzukommen, weil ich weiß, es gibt Menschen, die noch versuchen, was zu verändern.
Mit einer Plakat-Foto-Aktion zum Beispiel. Beim nächsten Schulfest will das Courage-Team seinen Einsatz für Demokratie und füreinander auf den Schulhof tragen.
Und damit zu weiteren Nachrichten des Tages und zu dir, Thorsten.
Die Polizei in Bielefeld ermittelt nach einem Angriff, bei dem am frühen Sonntagmorgen 5 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Gefahndet wird nach einem 35-jährigen Syrer, der eine gültige Aufenthaltserlaubnis hat. Er soll Gäste vor einer Bar mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Zum Motiv machte die Polizei noch keine Angaben. Dem WDR liegen Hinweise vor, dass sie die Tat intern als Anschlag einschätzt. Deutschlands Wirtschaft droht in diesem Jahr die Stagnation. Die EU-Kommission geht in ihrer Frühjahrsprognose von keinem Wachstum für Europas größte Volkswirtschaft aus. Für die gesamte EU wird mit einem Plus von 1,1% gerechnet. Im Herbst ging man noch von einem Wachstum von 1,7% aus. Als Grund für die schlechteren Aussichten nannte die Kommission die Auswirkungen der US-Zollpolitik. Die Bundesregierung will Unternehmen entlasten. Bis Mitte Juli werde das Kabinett verschiedene Maßnahmen auf den Weg bringen. Das hat Wirtschaftsministerin Reichel auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow angekündigt. Das Maßnahmenpaket soll erste Reformen zum Arbeitsmarkt und eine Senkung der Stromsteuer enthalten. Weitere Punkte sollen laut Reichel bis Ende des Jahres folgen.
Jetzt Mitte Mai steht das Gras so hoch, dass die Bauern ausrücken, um zum ersten Mal im Jahr ihre Wiesen zu mähen und Heu zu machen. Nur in diesen Wiesen verstecken sich gerade jetzt auch tausende frisch geborene Rehkitze, die inmitten der hohen Halme Schutz suchen, um nicht gefressen zu werden von Füchsen oder Greifvögeln. Die Mütter, die Ricken, die kommen nur zum Säugen vorbei, um keinen verräterischen Geruch zu hinterlassen. Tja, und die jungen Rehe zu finden, gleich der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen, hat auch Katrin Kalke festgestellt, als sie mittendrin in Dummersdorf in Mecklenburg-Vorpommern nachts mit dem Verein Wildtierrettung unterwegs war, in dem sich auch viele Jäger engagieren.
Das Kitz liegt da, wir stecken es mal grob ab.
4 Uhr früh, in ein paar Stunden wird der Bauer hier mähen, dann wäre es für das Rehkitz zu spät gewesen.
Das würde die Maschine nicht sehen. Das sieht man ja so schon schlecht. Also ohne Wärmebildkamera hättest du gar keine Chance gehabt.
So ist es gerettet. Jörn und die anderen ehrenamtlichen Wildtierretter haben im vergangenen Jahr 70 Rehkitze vor dem Mähtod bewahrt. In Mecklenburg-Vorpommern, sagen sie, ist so viel Grünland wie kaum irgendwo in Deutschland. Weiße Punkte zeigen ihnen an, wo im Gras ein Kitz liegen könnte.
Also wir haben hier einmal den Plan.
Den haben sie gemacht, nachdem ihnen der Landwirt gesagt hat, wo er mähen will. Die Fläche fliegen sie nun per GPS ab.
Da hüpft es schon mal weg.
Bernhard steuert die Drohne, Cindy hält Kontakt zum Rettungsteam in der Wiese.
Wir haben relativ selten Kitz und Ricke zusammen. Also in der Natur ist es so, dass die Ricke, die setzt ihr Kitz und verweilt aber auch nicht lange bei dem Tier. Einfach um den eigenen Geruch nicht zu übertragen. Die Kitze sind ja eben auch geruchlos. Das hat die Natur ja relativ schlau so eingerichtet, dass Beutegreifer eben den Geruch nicht wittern können und dadurch eben, dass das Kitz da auch sicher ist in der Wiese.
Beim Mähen aber kann die Wiese zur tödlichen Falle werden. Deshalb sind die Wildtierretter im Mai und Juni, wenn die Tiere Nachwuchs bekommen, fast jede Nacht im Einsatz. Vielleicht wieder ein Kitz. Die Zeit drängt, die Sonne geht auf und es wird wärmer.
Da haben wir jetzt einen Wärmepunkt. Der sieht relativ eindeutig nach einem Kitz aus. Also der ist sehr hell, klar abgegrenzt.
Erdloch, okay.
Erdloch.
Okay, wir fliegen weiter.
Ja, das sind halt die Fehlalarme. Ja, das ist.
So wie Jörn, Bernhard und Cindy sind mittlerweile 40 Teams im ganzen Land aktiv, finanziert auch durch Spenden. Ihre Wärmebildkamera für 6.500 Euro hat der Bund gefördert.
Der Akku ist jetzt leer, deswegen müssen wir die Akkus tauschen und haben dann mehrere. Das heißt, wir tauschen die einfach durch, werden neu geladen und jetzt kann es dann gleich wieder weitergehen.
Vor Jahren sind wir mit Flugzeiten von 10 Minuten geflogen. Also da war das eben Drohne in die Luft, fliegen und dann schnell wieder zurück. Jetzt ist es eben schon in so einem Einsatz, schaffen wir 100 bis 150 Hektar maximal dann aber auch.
Sie bräuchten für die Riesenflächen noch viel mehr Mitstreiter. Und ein weiteres Problem, landen Kitzkadaver im Grünfutter, ist das etwa für Rinder lebensgefährlich.
Wieder ein Pfund?
Ja.
Die hausen erstmal ein, das ist ein bisschen agiler.
Wieder ein Rehkitz gefunden und gerettet.
Ja, jetzt geht Schlag auf Schlag.
Später am Nachmittag, wenn der Landwirt gemäht hat, bauen sie den Schutz wieder ab. Und die Ricke, das Muttertier, holt ihr Kitz ab.
Sonne geht auf, wir haben Kitze gefunden. Dafür machen wir das doch gern. Schon alleine Anblick, ne? Das ist ja toll. Ja.
Inzwischen ist es 6 Uhr früh und immer noch nicht Feierabend für Cindy und ihr Team.
Jetzt wechseln wir unseren Standort. Wir haben noch eine weitere Fläche abzufliegen. Und da packen wir alles wieder aus.
Und danach gehen einige von ihnen direkt zur Arbeit. und abends früh ins Bett. Denn die Rehkitzsuche geht schon in der nächsten Nacht weiter.
7 Jahre mussten die Fans des Hamburger SV warten. 7 verflixte Jahre nach dem Motto, knapp daneben, ist auch vorbei, nämlich am Aufstieg in die Bundesliga. Aber jetzt endlich die lang ersehnte Rückkehr, die die Fans am vorletzten Wochenende, als alles besiegelt war, standesgemäß mit einem Platzsturm im Volksparkstadion zelebrierten. Ein einmaliger Moment, auch für eine ganz besondere Anhängerin des Vereins, die 87-jährige Eva Stahl, in Vereinskreisen als Kultfan oder auch schlicht Oma Eva bekannt. Sie hat mit ihrem HSV schon allerhand erlebt und heute natürlich auch die große offizielle Aufstiegssause. Tim Diedrichs und Maja Rollberg haben Eva begleitet.
Viel zu lange mussten die Fans des Hamburger SV auf diese Bilder und die erste Bundesliga warten. Jetzt gibt es sie gleich zweimal zu feiern. Nicht nur die Männer, auch die HSV-Frauen werden zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder ganz oben mitspielen. Morgens zu Hause bei Eva Stahl an der Ostseeküste. Die 87-Jährige freut sich seit Jahren auf genau diesen Tag.
Ich bemühe mich jetzt ruhig zu bleiben. Die Freude, ja, kann man gar nicht beschreiben, wie sehr man sich freut, wenn man denn fährt und fährt und jedes Mal in der Hoffnung, heute packen sie es, ne? Ja. Und dann ist Ende und dann haben sie es wieder nicht gepackt.
Die Hoffnung hat sie in all den Jahren nie verloren. Die Stullen sind geschmiert, wie bei jedem Heimspiel. Die Schleswig-Holsteinerin, durch ihren verstorbenen Ehemann zum HSV gekommen, verpasst seit Jahrzehnten kaum ein Heimspiel ihres Teams.
Ich sag mal, andere können 3-mal im Jahr Mallorca oder Teneriffa, egal wo sie hinreisen oder fliegen. Wenn ich alle 14 Tage nach Hamburg komme, ist für mich Urlaub.
Seit fast 30 Jahren hat sie eine Dauerkarte auf der Nordtribüne, steht bei jedem Heimspiel in der ersten Reihe. In der ist sie auch heute, als die Teams auf den Rathausbalkon treten. Eine Aufstiegsfeier der Superlative. Rund 80.000 Fans, laut Polizei, auf und um den Rathausplatz dabei.
Ich habe gezweifelt. Ich habe gedacht, das schaffe ich nicht mehr. Dann hätte ich von da oben gucken müssen. Aber das ist doch viel schöner, hier dabei zu sein, ne?
Diese Bilder, das Ergebnis einer Saison mit Tiefs, aber auch vielen Hochs. Am Ende musste lange, aber zumindest nicht bis zum letzten Spieltag gezittert werden.
Ja, gerne. Das ist mein Wunsch war, was jetzt hier passiert ist, muss ich so sagen, die Jungs hier und dass die zu mir kommen. Das war so mein innerlicher Wunsch und der ist in Erfüllung gegangen. Und jetzt geht es mir wieder saugut.
Der HSV feiert sein doppeltes Comeback in die erste Bundesliga. Auch Oma Eva will mit dann 88 Jahren wieder mittendrin sein.
Eine Aufstiegsfeier in Hamburg ohne Regen, das hat bestimmt auch Oma Eva gefallen. Und ob und wo es in Deutschland morgen tropft, das verrät uns jetzt Claudia.
Ja, das wird ganz wenig und ganz selten nur der Fall sein, dass es überhaupt tropft. Vielleicht Ende der Woche bessere Chancen auf Regen. Im Moment freuen wir uns ja über Regen mehr als über Sonnenschein, weil alles viel zu trocken ist. Und so schön war dann heute der Blick vom Taunus runter auf Frankfurt. Das Bild hat mein Kollege Frederik gemacht. Ganz lieben Dank dafür. Das war blauer Himmel pur. Das gibt's morgen nochmal. Danach ist es durch, denn es kommen dichte Wolken eines Tiefs. Und es wird dann auch häufiger nass. Zuerst mal aber nur im Süden Deutschlands. Das Tief schafft's wirklich nur bis nach Bayern, Baden-Württemberg. Man sieht dann so ab Donnerstag könnte es auch von Norden mehr Regen geben. Auf jeden Fall kommt kühlere Luft. Und Regen kann ja vor allem die Mitte und der Norden im Augenblick sehr gut gebrauchen. Es geht jetzt in der Nacht, wenn überhaupt, nur mit ein paar dichteren Wolken und wenigen Schauern weiter. Die meisten ziehen ab und es gibt, wenn überhaupt, dann so Richtung Breisgau und Hochrhein den einen oder anderen Tropfen morgen. Im Laufe des Tages viel Sonnenschein, dann quillt es ein bisschen. Weiterhin direkt am Alpenrand gelegentlich Schauer und auch Gewitter. Und auch über der Mitte in den Mittelgebirgen ist mal ein Regenguss möglich. So richtig flächendeckend ist das aber auch nicht. Die Temperaturen gehen runter auf 13 bis 1 Grad. 1 Grad im Vogtland, in den höheren Lagen. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen wieder im sommerlichen Bereich. Sie liegen meist zwischen 21 und 26 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Ab 25 Grad spricht man ja von einem Sommertag. Danach geht's leicht wechselhaft weiter. Mittwoch nicht mehr ganz so warm, 24 Grad. Dazu bei der Südhälfte ab und zu mal Schauer und Gewitter. Donnerstag kommen die dann von Norden und Nordwesten. Dazu wird's an der Küste stürmisch und insgesamt windiger. Die Temperaturen sind deutlich niedriger.
Ist gespeichert. Wir sagen herzlichen Dank, liebe Claudia. Und das war's von uns für heute. Hier im Ersten begrüßt sie jetzt Sandra Maischberger mitsamt ihren Gästen natürlich.
Unter anderem den ehemaligen Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD.
Und wir sehen uns morgen wieder, würden uns sehr freuen. Bis dahin.
Tschüss.